Also wir müssen daran arbeiten, so ein paar Rivalitäten, alte Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, wir müssen es gemeinsam wuppen. Es ist deutlich schwieriger, das Erzgebirge positiv bekannt zu machen als negativ. Die Leute ziehen nicht aufs Land und sagen, okay, ich bin jetzt auf dem Land, aber hier ist weit und breit gar nichts. Das kann nicht funktionieren.
Herzlich willkommen bei Herzschlag, dem Podcast aus dem Erzgebirge.
Glück auf, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Herzschlag-Podcasts. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und mit mir zusammen gern mehr über den heutigen Gast der Episode erfahren möchtet. Mein Name ist Christopher Gahler, ich bin selbst Erzgebirger mit Leib und Seele und der heutige Host der Folge. Meine Mission ist es, spannende Menschen aus unserer Region, dem Erzgebirge, zu finden und zu interviewen, sie vorzustellen und zu ihnen nach Hause, ins Büro, in die Firma oder an ihren Lieblingsort zu fahren und dort herauszufinden, was sie machen, was sie antreibt, wie sie ihre Leidenschaft umsetzen und was unsere Heimat damit zu tun hat. Ich will euch vermitteln, wie diese Leute unsere Region prägen, wie sie Dinge anpacken und verändern und natürlich, wie sie unseren Landstrich in die Welt hinaustragen. Ich möchte euch diese Personen vorstellen und das ein oder andere spannende Detail aus ihnen herauskitzeln. Ihr wisst ja, dass ich hier beim Herzschlag-Podcast immer ein wenig für die Botschafter des Erzgebirges zuständig bin und die vors Mikro hole. Und auch dieses Mal war das wieder der Fall und ich war in Aue beim Geschäftsführer der Nickelhütte Aue, Henry Subira. Er ist Chef des 485 Personen starken Metallrecycling-Unternehmens und hat mit mir über allerlei Dinge gesprochen. Es ging erst einmal grob darum, was die Nickelhütte überhaupt macht. Das hat ganz viel mit Energie zu tun. Deshalb ging es auch um die Transformation, die energetische der Firma, möglicherweise weg vom Gas hin zu anderen Stoffen. Das werdet ihr erfahren. Henry hat mir von seinem Weg aus dem Freitaler Osterzgebirge hin ins richtige Erzgebirge berichtet, wie er früher als Kapitän zur See gefahren ist und wie er persönlich die Zukunft sieht. Ihm und seiner Firma geht es viel um Nachhaltigkeit und auch um Verantwortung. Die übernehmen sie beispielsweise in zahlreichen Projekten, Vereinen und in der Gesellschaft. Wie das dann genau geht, was noch dahinter steckt und viele weitere spannende Themen hört ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt bei einer neuen Folge Herzschlag, heute mit Henry Subira, dem Geschäftsführer der Nickelhütte Aue. Viel Spaß und los geht's. Schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen im Herzschlag-Podcast, Henry Subirai. Hab ich es richtig betont?
Ich würde sagen, oder ich sage an der Stelle immer, das würde ich gelten lassen. Man kann ja nicht wissen, dass das J nicht gesprochen wird. Da ist ja jeder auch sehr individuell. Also normalerweise Subira. Einfach das J vergessen.
Subira. Ja. Okay. Ja, manchmal muss man ein bisschen nachfragen und da frage ich lieber mal nach, weil wo wir das erste Mal telefoniert haben kurz, ich habe es nämlich falsch gesagt und dann kamst du zurück und dann habe ich gedacht, oh je, jetzt hast du einen Fehler gemacht, aber es sei mir hoffentlich verziehen.
Überhaupt kein Drama, wie ich schon sagte, das gehört zu den Dingen, wo ich sage, das kann man gelten lassen, weil man kann es nicht wissen, wenn man noch nichts miteinander zu tun hatte.
Wo kommt der Name her?
Also mein Vater hatte mal eine Ahnenforschung gemacht und wenn ich mich richtig entsinne, so ungefähr vor 400 Jahren aus dem weißrussischen Gebiet, also ist ein slawischer Name.
Okay, also Henry Subira.
Perfekt.
Sehr gut, okay. Schön, dass ich da sein darf, heute hier im Büro des Geschäftsführers der Nickelhütte Aue. Ich habe schon ein bisschen gesucht. Ich war an verschiedenen Toren. Das Gebiet ist ja hier riesig groß von der Nickelhütte Aue. Ich war dann im richtigen Gebäude, aber im falschen Trakt noch drin. Und jetzt haben wir uns endlich zusammengefunden. Das ist sehr schön. Alles Gute nachträglich übrigens noch. Ich habe gelesen, der junge Mann hier gegenüber ist 60 junge Jahre alt geworden.
Danke.
Da möchte ich noch nachträglich alles Gute wünschen, denn das ist erst ungefähr einen Monat her, ne?
Ja, ungefähr einen Monat, 31. Juli.
Sehr schön. Wir sitzen jetzt im Büro der Geschäftsleitung, hier gleich nebenan die großen Werkshallen, richtig? Also ich gehe ganz stark davon aus.
Ja, richtig. Also das ist das Büro der Geschäftsführung Und die Geschäftsleitung verteilt sich zumindest momentan noch ein bisschen im Werksgelände. Wir haben ja ein sehr großes Werksgelände, in Summe ungefähr so um die 50 Hektar. Nicht alles ist bebaut und wird genutzt, aber es ist doch ja nicht so einfach zu überblicken. Und Verwaltungsgebäude gibt es nur relativ wenige. Werkhallen, Labore, Sozialgebäude gibt es natürlich eine ganze Menge mehr. Und da kann es schon mal passieren, es gibt eine ganze Menge Tore bei uns, dass man hier mal zum falschen Tor rein oder raus will. Und dann ist es nicht so leicht, sich wieder zurechtzufinden.
Und es wird umgebaut, habe ich gehört. Es ist hier noch das letzte besetzte Büro in diesem Gebäude und dann...
Genau so ist es. Also wir haben zwei neue Büroetagen in Betrieb genommen. Die Kollegen sind schon umgezogen. Deswegen ist dieses Gebäude leer, außer meiner Assistentin und mir. Ist niemand mehr hier in diesem große Verwaltung, wie wir dazu sagen. Aber manchmal ist es ein bisschen einsam, könnte man sagen. Aber wir fürchten uns nicht.
Okay. Ich frage nur deshalb, weil natürlich diejenigen, die das hier anhören, die wissen ja ein bisschen ein Verständnis dafür haben, wo wir uns gerade befinden, sich ein bisschen reindenken können und deshalb die Nachfrage hier. So, wir sind in der Nickelhütte Aue. Wie gesagt, ein riesen Areal. Was macht die Nickelhütte Aue, um das in wenigen, oder kann man es in wenigen Worten beschreiben, was die Nickelhütte Aue macht?
Ja, wir sind ein Recyclingunternehmen, das sich spezialisiert hat auf das Recycling von NE-Metallen. In allen Formen und Facetten, die es gibt. Das wäre die kurze Zusammenfassung.
Also NE-Metalle heißt nicht eisenhaltige Metalle.
Genau, also wir beschäftigen uns mit allen Arten von Metallen, außer speziell mit Eisen. Das fällt bei uns zwar an, aber in aller Regel als Verpackungsmaterial, was unsere Rohstoffe mitbringen. Das verkaufen wir auch wieder. Ansonsten Nicht-Eisenmetalle wie Nickel, Aluminium, Kupfer, Kobalt, Vanadium, also auch weniger bekannte Metalle, sogenannte Minor Metals. Aber auch Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium.
Und vielleicht derjenige, der jetzt Recycling hört, denkt vordergründig an Plastik, an Papier, Pappe. Das ist bei Metall sicherlich ein bisschen anders. Das muss wahrscheinlich eingeschmolzen werden. Und dann werden da Grundbestandteile des Metalls, der Metalle rausgezogen und in ihre Einzelbestandteile aufgegliedert. Kann man das so laienhaft formulieren?
Ja, wenn man das historisch so ein bisschen betrachten würde, würde man sagen, das ist so der Schrotthändler, ganz zu beginnend. Also der Schrotthändler kam ja kurz hinterm Rosttäuscher, also keine nicht sehr populäre Branche in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Aber es ist so, dass wir also heute ganz anders aufgestellt sind. Wir beschäftigen uns in allererster Linie mit dem Recycling von industriellen Reststoffen. Wir benutzen nicht so gern das Wort Abfälle. Weil das, was wir benutzen, sind eigentlich Rohstoffe. Es gab ja früher schon mal den Begriff, den gibt es eigentlich immer noch, Sekundärrohstoffe. Also deswegen mögen wir das Abfallgeschäft, also diesen Bezeichnung nicht so sehr, weil es hat so immer so ein bisschen was Negatives. Aber wir beschäftigen uns also mit industriellen Reststoffen und machen daraus entweder neue Produkte oder wir arbeiten sie so auf, dass andere Leute daraus neue Produkte machen können. Dass wir also diese Metalle, die in aller Regel auch eine ganze Menge Geld kosten, wenn man sie neu und primär erzeugt, wieder zurückgeführt werden in den Wirtschaftskreislauf. Wir nennen das dann nur Recyclingprodukte, dass das auch ein bisschen sprachlich einen Namen bekommt.
Was ja, also so spezielle Beispiele können wir dann gerne nochmal drauf eingehen, was es auch für Prozesse dafür vielleicht braucht, weil es ganz interessant ist. Ich habe aber gelesen, vielleicht nochmal zu deiner Person, um einzusteigen und vielleicht auch so ein bisschen den Faden hier ins Erzgebirge zu spinnen, denn du bist zwar Sachse, aber bist kein gebürtiger Erzgebirger.
Die einen sagen so, die anderen so. Ich bin geboren in Freital, das ist im Osterzgebirge. Also ja, jetzt könnte man streiten. Ja. Der Westerzgebirge würde sagen, nein, da ist es ein Urhiesiger. Aber im weitesten Sinne ist es Osterzgebirge. Ja. Aber es stimmt, ich bin eigentlich ein Urhiesiger.
Okay, also das stimmt. In der Definition habe ich es gar nicht betrachtet. Ich habe es bloß in der typischen Erzgebirge, auerischen Definition betrachtet. Und dann... hat es dich aber erstmal zur See verschlagen, habe ich gelesen, als nautischer Offizier und Kapitän. Also weit weg vom Bergbau oder vom Bergbau nicht, aber von der Schwerindustrie. Und dann ging es erstmal aufs Schiff als Kapitän.
Exakt. Ich habe studiert Seeverkehrswesen und dann war ich nautischer Offizier und Kapitän. Das habe ich gemacht bis 1990. Aber wir wissen ja, dass Sachsen immer schon gute Seeleute waren. Hat sich ja erst letztens wieder bewiesen. Ich weiß nicht, ob du das verfolgen konntest. Der hatte ja, der Ingo Seifert, Bürgermeister von Schneeberg, hatte ja eine Stadtwette, wo es darum ging, dass er es nicht schafft, 50 Erzgebirge auf den Markt zu bekommen, die mal zur See gefahren sind. Und ich glaube, sie haben dann bei 100 und irgendwann Schluss gemacht. Also waren sehr, sehr viele da. Und da hat sich also durchaus gezeigt, dass viele Leute, die in Sachsen und im Erzgebirge leben, zur See gefahren sind. Also nicht so eine Seltenheit.
Warst du da auch mit dabei bei
der? Ja, ich war auch dabei. Und das war schon recht spannend, weil ja na doch ein ganz Teil Leute mich auch kennen und die das nicht wussten. Okay. Und die jetzt doch überrascht waren, dass ich mal zur See gefahren bin. Aber es war eine schöne Zeit und ich möchte sie nicht missen und hat mir auch viel gegeben für die spätere berufliche Entwicklung, weil es ja einfach Dinge dort braucht. Man brauchte dort Dinge, die man später im Leben auch gebraucht hat.
Und das kann man sich richtig so vorstellen wie ein Hochseekapitän mit einem großen Frachter oder Tanker oder was
war das? Ja, man muss sich das so vorstellen, es war ja beim Militär.
Hm. Achso,
okay. Okay. Also nicht in der deutsche Seereederei, sondern beim Militär. Und ich bin ein Schiff gefahren, das ist ungefähr 90 Meter lang. Also es ist schon nicht so ganz klein, würde ich sagen.
Okay, also mit großen Dingen hat sich's weitergehalten hier zum Werksgelände.
Könnte man sagen, ja, genau.
Genau, sehr schön. Und dann irgendwann war es vorbei, sicherlich auch der Wende ein bisschen geschuldet.
Absolut, ja, also es war der Wende geschuldet. Es gab die theoretische Möglichkeit, dort weiterzumachen in der Marine. Aber ich hatte dann für mich doch die Entscheidung getroffen, okay, das geht irgendwie nicht so gut zusammen. Mal was Neues zu probieren und habe dann sozusagen etwas Neues begonnen.
Das ist sehr schön. Der Podcast hat ja hier mehrere Episoden und ich habe jetzt schon mehrere Geschäftsführer von großen Firmen interviewt. Und zum Beispiel Max Jankowski von der Gießerei in Lößnitz, der ist ja Hobbypilot.
Ja.
Und jetzt haben wir hier den Seefahrer sitzen. Das passt eigentlich ganz schön zusammen. Aber schön, dass wir hier in der Luft und auch zu Wasser, zu See unterwegs sind als Erzgebirger. Sicherlich auch viel gesehen, viel erlebt in der Zeit, auf See überall gewesen oder kann man sagen, nur im Bereich Nordeuropa?
Genau, Nordeuropa, Atlantik und dann war Schluss. Wir dürfen nicht vergessen, war ja die Volksmarine. Das kann man nicht vergleichen mit heute und es waren auch ganz andere auch Umstände. Von daher Ostsee, Nordsee, Atlantik und dann war Feierabend. Aber am Ende ist es Wasser, ist es Meer, ist es Schifffahren und Seefahrt und ich würde mal behaupten, wenn man den Atlantik mit keinem Pazifik vergleicht zum Beispiel, gibt es möglicherweise ein paar Detailunterschiede, aber trotzdem ist es ein großes Wasser.
Okay. Ganz interessant, so einfach um hinzuleiten, wie du dann auch ins Erzgebirge irgendwann gekommen bist. Dann ging aber erst nochmal der Weg, glaube ich, nach Nordrhein-Westfalen.
Genau.
Dann aber schon in den Bereich Recycling und Schwerindustrie.
Genau. Es war also so, dass ich dann die Tätigkeit bei der Marine beendet habe und mich natürlich nach was Neuem umschauen wollte. Es war ja eine wilde Zeit, muss man sagen. Man wusste auch noch nicht so ganz genau, was wird denn jetzt kommen und wie entwickelt sich das? Was hat Zukunft? Was hat weniger Zukunft? Und da kam es mir ganz gut zu Pass, dass mein Vater war ein Geschäftsführer in einem Recyclingunternehmen bei Berlin. Mhm. Und zwar in einem Kabelrecyclingunternehmen. Und die hatten Geschäftsbeziehungen damals mit einem Recyclingunternehmen in Ennepetal. Das ist in Nordrhein-Westfalen, liegt bei Dortmund, Wuppertal, Hagen, die Ecke. Und wir haben ja in der Schule und auch dann im Studium auch fremde Sprachen gelernt, ne, Englisch und Russisch. Und in dieser wilden Zeit gab es also auch viele Kontakte der Recyclingbranche nach Osteuropa. Und daraufhin hat der Inhaber meinen Vater damals gefragt, als sie so darüber gesprochen haben, was machen denn die Kinder? Ja, der sucht gerade was. Und hat er gesagt, er kann ja mal bei mir vorbeikommen, ob ihn das interessiert. Und dann bin ich mal vorbeigefahren und habe gesehen, das sieht interessant aus, das ist was Neues. Das sind Dinge, wo man sich reinarbeiten muss, aber es ist sehr flexibel, sehr abwechslungsreich. Das ist die Seefahrt auch. Und ich habe gesagt, das kann gehen und probiere ich.
Und dann im Grunde genommen bei einem Kabelrecycler, also
dieses Unternehmen war dann kein Kabelrecycler mehr. Das ist der heutige Eigentümer auch von der Nickelhütte Aue, Siegfried Jakob Metallwerke. Dort habe ich dann angefangen 1991 im Bereich Metallhandel.
Okay, also ging es schon vor
ja, knapp 30 Jahren.
Exakt.
Ging es dann schon hier in der Firma los?
Ja, also da war ich noch nicht Mutterkonzern, hier, aber im Mutterkonzern. Und ich meine, 1991 auch hat der damalige Inhaber Siegfried Jakob die Nickelhütte Aue von der Treuhand erworben.
Mhm. Ihr habt auch mit der, jetzt heißt glaube ich Jakob Metall...
Heute, jetzt heißt
Group,
es...
Metal Group, Jacob,
ja. Wie man so schön neudeutsch sagen würde, Jacob Metal Group. Man kann auch Jakob Metal Group sagen, weil der Name Jakob ist. Das ist eine Marketingvereinigung der verschiedenen Unternehmen. Die Unternehmen sind alle rechtlich selbstständig. Aber wir merken natürlich in der heutigen Zeit, dass es manchmal gut ist, wenn man groß ist und gemeinsam, da jeder so ein bisschen eine Spezialisierung hat, gemeinsam etwas anbieten kann. Und deswegen haben wir uns vor einigen Jahren entschlossen, da offensiver in die Öffentlichkeit zu treten und haben diese Marketinggruppe gegründet, Jacob Metal Group. Und dort sind also alle Unternehmen, die die gleichen Eigentümer haben, am Ende enthalten.
Da habt ihr auch, ich glaube 2023, den German Brand Award gewonnen mit eurem Redesign.
Genau, wir haben relativ viele Preise gewonnen in den letzten Jahren, muss ich sagen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir natürlich auch ein wenig mehr in die Öffentlichkeit gegangen sind. In den Anfangsjahren war es eher so, dass Nickelhütte war ein klein wenig mehr zurückgezogen. Wir haben nicht so viel über uns geredet und wir haben nicht so viel erzählt, was wir tun, aus verschiedensten Gründen. Aber in den letzten Jahren haben wir das geändert und haben gesagt, wir müssen mehr darüber reden, was wir alles Gutes machen. Ne? Es gibt ja diesen Spruch, tu Gutes und rede drüber. Und den haben wir uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben und haben also einiges gemacht, auch im Zusammenhang mit der Gründung dieser Marke, Jacob Metal Group. Haben wir den German Brand Award, den German Design Award. Dann haben wir als Nickelhütte den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen 2023. Sind Arbeitgeber der Zukunft geworden. Also es gibt schon einiges, was wir gemacht haben und wo wir auch prämiert wurden. Das ist natürlich in der heutigen Zeit auch manchmal so ein bisschen eine Mittel und Möglichkeiten A, nach außen zu reflektieren. Das, was die machen, das hat Hand und Fuß. Das hat Sinn, das passt in die heutige Zeit. Die gehen gut mit ihren Leuten um. Das sind ja alles Dinge, die heute eine Rolle spielen.
Mhm. Und dann ging es 2014, glaube ich, ins Erzgebirge. Also als Geschäftsführer.
2014 bin ich Geschäftsführer geworden. Wenn wir nochmal ein Stück zurückspringen. Ich bin 1996 hierher gekommen. Habe ich erst in Schneeberg gewohnt und war hier im Bereich Metallhandel auch aktiv.
Also gar nicht so lange in NRW gewesen?
Nein, gar nicht so lange, 5 Jahre.
Okay.
Ja, es hing ein bisschen damit zusammen. Ne? Wir wissen ja auch, wie das heute so ist. Da kommen wir ja vielleicht nochmal drauf. Ist dieser Bereich Metallhandel, in dem ich damals gearbeitet habe in NRW, den gab es früher in der Nickelhütte nicht. Der ist im Zuge des Erwerbs und der Umstrukturierung der Nickelhütte entstanden. Da hat man natürlich Leute gesucht, die hier arbeiten und die das vielleicht schon mal gemacht haben, bestenfalls. Und da hat mich der Inhaber angesprochen und hat gesagt, okay, du kommst ja aus der Ecke. So viel zum Osterzgebirge und Westerzgebirge.
Zumindest aus dem Osten kommst du.
Ja, okay, zumindest aus dem Osten. Könntest du dir das nicht vorstellen, das zu machen? Und das konnte ich mir ganz gut vorstellen. Also für mich war das kein Problem, also von der Region her. Mhm. Und ich habe gesagt, ich mache das. Und da bin ich erst delegiert worden, so wie man das früher nannte. Und zwar für, ich überlege gerade mal, weitere 2 Jahre. Und später erst in die Nickelhütte selbst eingetreten. Und bin also sozusagen seit 1996 dann hier in der Nickelhütte tätig und seit 2014 Geschäftsführer.
Okay, also das ist der Prozess bis heute.
Exakt, im Schnellverfahren.
Im Schnellverfahren durchgegangen, aber es ist immer sehr schön so zu wissen, wo die jeweilige Person, die mir hier gegenüber sitzt, ein bisschen herkommt und wie das Ganze so entstanden ist. Du hast gerade schon von Nachhaltigkeit geredet. Das ist natürlich hier, wenn man so ein... das hört, wenn du erzählst, was ihr macht, was ihr tut, dann kann man sich vorstellen, okay, hier braucht bestimmt viel Energie, um irgendwas aus den Metallen rauszuholen. Wofür habt ihr den Nachhaltigkeitspreis dann genau bekommen? Also
wir haben den Nachhaltigkeitspreis 2023 bekommen auf dem Gebiet der Ressourcen und dort ganz speziell dafür, dass wir also Nickel recyceln und somit die Primär-Nickelproduktion sozusagen vermindern.
Okay, verstehe. Also ihr habt nicht in dem klassischen oder in dem Sinne, wie ich es mir jetzt gleich gedacht habe, ihr seid besonders energiesparend zum Beispiel bei diesem Prozess des Nickelgewinnens.
Nein, es ist so, dass man Man spart Energie, wenn man Nickel aus Reststoffen recycelt, weil dort viel mehr Nickel drin ist und es energetisch leichter ist, es zu gewinnen, als wenn man es primär aus der Erde holt, also sprich aus dem Bergwerk und dann ein Konzentrat macht, dann verschiedene Schmelzprozesse durchläuft. Das kostet wesentlich mehr Energie und ist viel aufwendiger. Also in dem Sinne sparen wir schon Rohstoffe und Ressourcen. Aber der Preis ist, wie gesagt, wurde verliehen auf dem Gebiet der Ressourcen wegen der Rückgewinnung von Metallen aus Sekundärrohstoffen.
Okay, sehr interessant. Weil das ja trotzdem aber bei euch sicherlich ein großes Thema ist. Also die energetische Transformation, was jetzt in vielerlei Munde ist. Ihr braucht ja, also ich denke mal, das ist ja trotzdem der Fall, dass ihr ja sehr viel Energie braucht am Standort. Ja. Weißt du ungefähr wie viel?
Ungefähr 110 Gigawattstunden.
Gigawattstunden. Ich weiß gar nicht, wir hatten das, glaube ich, mit Max Jankowski von der Gießerei Lösnitz, da haben wir das mal ungefähr umgerechnet. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie viel braucht ein normales Haus, wie viel braucht ein normaler Haushalt?
Da sind wir im Kilowatt, im Megawatt-Bereich, wenn es ganz, ganz groß und ganz viel ist. Richtig. Aber das ist schon viel.
Also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie viel das ist, wenn man jetzt auf ein normales Haus das runterbrechen würde. Müssen wir mal ausrechnen, vielleicht kann ich das noch im Antext nachreichen. Genau, und ihr braucht sehr viel Energie. Und habt euch sicherlich ja auch ein bisschen Gedanken gemacht, so wie das in Zukunft laufen wird. Ich meine, die letzten Jahre waren war ein Auf und Ab der energiepolitischen Emotionen, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es bei euch so einen Prozess, oder hat bei euch dieser Prozess schon begonnen, oder wie lange läuft er auch schon, dieser energetischen Transformation? Also macht ihr euch Gedanken, dass sich da irgendwas ändern muss? Ich denke mal, ihr nutzt
Gas. Wenn nicht, würden wir was falsch machen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, man muss erstmal unterscheiden, vielleicht für die Zuhörer, die sich nicht so häufig damit beschäftigen. Wir nutzen ja verschiedene Formen der Energie. Das ist einmal Energie in Form von Gas, das ist einmal Energie in Form von elektrischem Strom. Also das sind so die beiden wesentlichen, die bei uns auftauchen. Das Gas haben wir natürlich nicht selbst, ne? Das müssen wir kaufen. Das war nicht ganz einfach, wie man sich vorstellen kann. Ne? Jeder kennt noch aus der Zeitung, Rundfunk, Fernsehen, was auch immer, die Gespräche über Gasmangel lagen und können wir noch heizen im Winter und diese Dinge. Auch das ist natürlich für uns nicht ganz einfach gewesen. Der Strom, das müssen wir, also Gas kaufen wir. Das zweite, da liegt das ein bisschen anders, das können wir auch selbst produzieren. Okay. Bei der elektrischen Energie ist es so, dass wir den weitaus überwiegenden Teil selbst produzieren. Das heißt, wir benutzen zwar Gas, um unsere Recyclingprozesse anzustoßen oder auch durchzuführen, aber wir haben auch sehr viele sogenannte Chemieunterricht, exotherme Prozesse, wo also Wärme entsteht. Diese Wärme nutzen wir wieder, um Strom zu erzeugen in verschiedenen Formen, Dampf, Elektroenergie. Und die nutzen wir dann selbst oder wir verkaufen sie auch, weil wir mehr produzieren, als wir erzeugen. Wir haben also mit verschiedenen Unternehmen, die hier bei uns in der Nähe sind, Verträge. Wir haben auch mit Privathäusern und Haushalten Verträge, was jetzt ganz modern ist, ne? Fernwärmenetz. Wir denken mal an Wärmepumpe und Heizungsgesetz, diese Dinge. Ist ja Fernwärme wieder sehr populär geworden und es gibt ja zwei große Fernwärmenetze in Aue. Eins ist das Fernwärmenetz der Stadtwerke und eins ist das Fernwärmenetz der Nickelhütte. Und das nutzen wir natürlich und verkaufen auch die Energie, die entsteht in unseren Recyclingprozessen.
Okay. Also das Gas braucht ihr für die Öfen, die hier wahrscheinlich
laufen? Exakt, ja.
Um die dann eben anzufeuern?
Ja.
Du hast gerade gesagt, die laufen 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Genau, und wir haben sehr viele Öfen und es ist einmal die Tatsache, dass wir also Energie brauchen, um den Prozess anzustoßen bzw. am Laufen zu halten. Aber es gibt natürlich den zweiten und der ist nicht zu unterschätzen. Verwendungszweck für das Gas ist die Tatsache, dass wir aufgrund der Stoffe, mit denen wir umgehen, natürlich bestimmte Umweltauflagen einhalten müssen. Es ist ja in den vergangenen Jahren seit der Wende sehr, sehr viele zweistellige Millionenbeträge investiert worden, um die Nickelhütte umweltfreundlich aufzustellen und in die Lage zu versetzen, die Normen und Gesetze, wie sie heute da sind, auch einzuhalten. Und der zweite wesentliche Prozess, wo wir also Gas verbrauchen, ist in der Abwärmebehandlung. Weil da müssen wir eine bestimmte Temperatur erreichen, das ist vorgeschrieben, damit wir bestimmte chemische Verbindungen sozusagen zerstören, damit es keine Probleme mit der Umwelt gibt.
Jetzt, wenn du das jetzt so erzählst, dann stelle ich mir die Frage, Da würde ja einiges, also da hängt ja einiges dran an Gas bei euch.
Ja.
Das heißt, dadurch, dass ich ja schon mal in der Gießerei war, habe ich jetzt ein kleines bisschen Vorwissen. Man könnte solche Öfen wahrscheinlich schon in irgendeiner Form elektrisch betreiben. Geht das überhaupt?
Jein.
Jein? Okay, gut. Lass mich zu Ende führen. Also man, sagen wir mal, man könnte das irgendwie elektrisch hinkriegen, aber dann würde ja hinten weg einiges wegbrechen. Also gibt keine Fernwärme mehr. Das ist jetzt so das Plakativste, was mir gerade einfällt, für die Haushalte. Oder würde die dann trotzdem noch entstehen? Ja, doch, die würde ja trotzdem noch als Abwärme entstehen, ne?
Ja, es würde aber wahrscheinlich deutlich weniger sein.
Okay. Aber gehen wir mal drauf ein. Also ihr macht euch schon Gedanken über so einen Transformationsprozess und der geht aber hin zu elektrischer Energie oder habt ihr da andere Ideen?
Das ist ein sehr komplexes Thema, das muss man ganz klar sagen. Und auch so ein bisschen ein Problem unserer Zeit, dass man möchte immer, man will sehr viel, auch durchaus berechtigt und sinnvolle Dinge, aber man unterstützt oder stellt bestimmte Dinge nicht zur Verfügung, die im Grunde genommen dafür notwendig sind. Und das ist eigentlich ein relativ gutes Thema, wo man das vielleicht mal so ein bisschen plakativ auch darstellen kann. Wenn wir einen Gasbrenner haben, dann gibt's bei uns ist es so, können nicht nur Gas verbrennen, wir können auch flüssige Brennstoffe verbrennen. Das heißt, mal am einfachsten, wo ich Gas verbrennen kann, da haben wir auch Brenner, wo wir Öl nutzen können. Das ist also der erste Punkt. Wir sind in der Lage, sowohl gasförmige Brennstoffe als auch flüssige Brennstoffe zu nutzen. Das ist schon mal sehr wichtig, weil das kann schon mal nicht jeder. Beim flüssigen Brennstoff gibt es natürlich auch die Möglichkeit, neben dem allseits bekannten Öl auch andere Brennstoffe, sogenannte Ersatzbrennstoffe, zu verwenden. Und das könnte ja ein Thema sein, was in der Zukunft eine Rolle spielt, wo man also Ersatzbrennstoffe nutzt, vielleicht sogar mit biogenem Ursprung, wo man dann das Thema CO2 besser im Griff haben kann als Erdöl. Aber wenn man jetzt wieder zum Gasförmigen zurückkommt, können wir jetzt mal den Sprung gleich ganz weit nach vorn machen und zum Wasserstoff kommen. Und dann wissen wir, Wasserstoff geht nicht wirklich, zumindest zurzeit nicht, aus mehreren Gründen. Es gibt noch keine so großen Brenner, es gibt keine großen Erzeugungsanlagen. Das Erzgebirge ist nicht im Wasserstoffnetz, geplanten Wasserstoffnetz angebunden. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die das doch sehr kompliziert machen. Und es geht eben nicht in allen Öfen, dass man es auf elektrisch umstellt. Das ist nicht möglich.
Okay, also stelle ich mir das mal wieder viel zu unkomplex vor, dass man einfach sagt, okay, man kann von heute auf morgen, man baut eine neue Anlage und dann macht man die an und man fährt das Gas so weit, wie es geht, zurück. Also das wäre nicht möglich, sondern es muss immer ein kleiner Grundbestandteil zumindest, so habe ich es jetzt rausgehört, an Gasöfen oder ja,
exakt.
Gasverbrennern immer noch.
Genau. Und man muss natürlich immer eins nochmal ein bisschen im Hintergrund und im Hinterkopf behalten. Das geht auch manchmal so ein bisschen aus dem Kopf der Politiker hinaus. Das muss am Ende auch noch wirtschaftlich sein.
Bezahlbar, ja.
Ja, es muss ja irgendeiner das Ganze bezahlen. Und möglichst sollte das Unternehmen auch noch was übrig behalten, damit die Mitarbeiter ordentlich bezahlt werden können, damit wir was für die Region tun können. Da, vielleicht kommen wir dazu auch nochmal. Das machen wir ja recht regelmäßig. Und das muss ja alles irgendwo herkommen. Und man kann sicherlich rein technisch, technologisch viel mehr machen, aber es ist dann nicht mehr bezahlbar. Hm. Zumindest Stand heute.
Okay. Also es müssen auch die richtigen Weichen erstmal gestellt werden. Das ist ja immer
eigentlich
also das Grundsätzliche. Und ich glaube, das ist das, was gerade noch nicht ganz so funktioniert, dieses Weichenstellen. Auch wenn du gerade sagst, es wird zwar ein Wasserstoffnetz geplant, aber da ist das Erzgebirge gar nicht dran.
Nicht mal Chemnitz.
Nicht mal Chemnitz dran. Ich kenne es tatsächlich gar nicht, aber dann hätten wir hier schon mal ein Riesenproblem. Und eine richtige Alternative zum Wasserstoff gäb's die noch zusätzlich? Irgendwie Bio, ich könnte jetzt ganz lapidar sagen, Biodiesel verbrennen, aber.
Ja, denkbar. Biodiesel, Biogas, alles denkbar. Aber es muss in ausreichender Menge da sein und es muss bezahlbar sein.
Okay. Also ihr macht euch schon sehr viel Gedanken
darüber. Ja, sehr viel. Wir sind auch in verschiedenen Forschungsprojekten mit verschiedenen Universitäten. Es gibt ja zum Beispiel noch so eine Möglichkeit Plasmabrenner. Das ist so ein Ausweg noch, will ich es mal nennen. Aber funktioniert bisher nur in kleinen Leistungen. Und unsere Brenner haben relativ große Leistungen, 5 bis 10 Megawatt. Da ist schon also richtig Bums drauf, wie wir sagen. Da ist das noch nicht möglich. Aber es gibt viele Ansätze, auch gute Ansätze. Aber es dauert eben ein Stück. Und wenn man jetzt mal so hört, also so 2030, so ganz optimistisch, oder 35, das ist jetzt nicht mehr so weit hin. Das ist schon sportlich.
Hm. Aber also wie ist so euer Plan? Wie schätzt ihr das ein in der Firma? Wann sagt ihr, okay, da könnten wir, wenn alle Weichen gestellt sind, umgestiegen sein? Gibt es da eine Zahl?
Also es gibt noch keine konkrete Zahl, aber wir werden den zur Verfügung stehenden Zeitrahmen, sagen wir mal zum Beispiel 2040, ist das so eine gängige Zahl jetzt im Moment, werden wir mit Sicherheit brauchen, um das komplett umzustellen. Weil es ist doch, weil die Technik und Technologie noch nicht vorhanden ist in dem Maße. Aber wir wissen auch, wenn es Zwänge gibt, und die gibt es ja jetzt, dann gibt es manchmal auch technologische Schübe, wo dann sich Dinge ganz schnell und ganz wunderbar entwickeln. Mhm. Und unser Interesse ist es natürlich, möglichst zeitnah CO2-neutral zu werden. Das fängt bei Dingen an wie CO2-Zertifikate kosten Geld. Geld können wir einsparen, wenn wir kein CO2 machen. Also sind wir daran interessiert als Unternehmen. Wir wollen ja nicht das Geld ausgeben, sondern wir wollen es möglichst behalten. Und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber das bleibt ein spannendes Thema, wo noch sehr viel Engagement von verschiedenster Seite gefragt ist.
Ist so ein Prozess dann nachhaltig im Sinne von gut für die Unternehmen? Oder ist es dann einfach so dieser auf Druck jetzt irgendeine Wende herbeiführen, wie es ja manchmal so, kommt mir manchmal so vor, ist das so im unternehmerischen Sinne?
Also man muss ja ganz klar feststellen, die Unternehmen existieren ja auch in der Region, auf der Welt, wenn man es mal global betrachtet. Also wenn wir unsere Welt zugrunde richten, weil wir unsere Rohstoffe zu schnell und zu viel verbrauchen, dann trifft es am Ende ja auch das Unternehmen. Also hat aus diesem Sinn auch das Unternehmen natürlich ein Interesse daran, dass dort ihr Auftreten, ihr Verbrauch zu verbessern. Aber es ist natürlich immer eine Frage, passt das Umfeld? Gibt es die Möglichkeiten? Komme ich an die Rohstoffe ran? Sind sie bezahlbar? Weil das Unternehmen hat ja immer noch auch den zweiten großen Zweck, den darf man ja nicht vergessen, unternehmerisch tätig zu sein, bedeutet mit dem Unternehmen, mit dem, was man tut, erfolgreich zu sein, also Geld zu verdienen. Und das muss gegeben sein. Wenn das nicht gegeben ist, dann nützt einem die Transformation dem Unternehmen nichts.
Jetzt kann ich mir vorstellen, als Geschäftsführer bzw. als Arbeitgeber für knapp 500 Leute seid ihr hier?
Ja.
400
ja.
bis 500 Leute?
485 im Moment.
485. Da macht das schon, wenn man das die ganze Zeit im Hinterkopf hat, okay, wir müssen uns umstrukturieren, wir müssen uns Gedanken machen. Sicherlich auch vor 2 Jahren, Stichwort Russland, nochmal ein bisschen andere Bauchschmerzen gehabt. Da hat man doch sicherlich einen gewissen Druck, da auch eine Leistung hervorzubringen. Also es muss sich was tun. Man ist hier verantwortlich für ganz viele, viele Leben und Personen. Hat man dieses Druckgefühl als Geschäftsführer so und sagt sich, okay, ich stehe jeden Tag auf, ich leiste was für mich, für mein Unternehmen, aber auch für ganz, ganz viele Individuen?
Ich glaube, also ich empfinde das nicht so.
Okay.
Es ist ja so, dass wir kennen ja die Themen, um die es geht. Wir sind ja nicht die Einzigen, die betroffen sind. Es sind ja sehr viele betroffen. Wir sind wirtschaftlich, würde ich uns als eher stark einschätzen. Das heißt, wir können auch Schwierigkeiten oder auch Herausforderungen, wenn sie jetzt rein finanziell lösbar sind, relativ gut bewältigen. Wir sind hier im Erzgebirge, die waren immer sehr erfinderisch. Wir haben viele gute Leute im Unternehmen, viele gute Mitarbeiter, helle Köpfe. Wir haben eine Forschung- und Entwicklungsabteilung mit 20 Leuten. Also wir glauben, dass wir so rein objektiv gut aufgestellt sind. Aber am Ende machen es ja manchmal Details aus und die können wir auch manchmal nicht beeinflussen. Aber die prinzipielle Grundaufstellung denken wir, dass wir gut aufgestellt sind.
Okay, also du stehst nicht manchmal früh auf und denkst mir, oh je, was, oder wenn du manchmal die Nachrichten liest oder die Zeitung liest oder Radio hörst, dann denkst du dir, oh je, jetzt kommt schon wieder so eine energiepolitische Hiobsbotschaft, nenne ich es jetzt mal, und dann, wie soll das jetzt noch weitergehen? Und das, also da bist du cool damit, auch mit durch deine Erfahrung.
Ja, also cool ist vielleicht ja nicht ganz das richtige Wort. Es gibt schon Dinge, die einen ärgern. Also zum Beispiel diese überbordende Bürokratie. Das ist alles immer noch mehr neue Gesetzlichkeiten, noch mehr neue Grenzwerte, noch tiefere Grenzwerte, die man fast nicht mehr messen kann, im Abgasbereich zum Beispiel. Das sind schon Dinge, die einen ärgern, wo man sagt, das ist eigentlich nicht notwendig zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind, und ich glaube, dass insbesondere auch mit den Mitarbeitern und Kollegen, die wir haben, dass wir das bewältigen können.
Jetzt, wir hatten schon gesagt, Chef von 485 Mitarbeitern, dann habt ihr in Aue auch noch, also ihr habt ein Riesenengagement. Ich habe es mal ein bisschen so probiert zusammenzufassen. Ihr seid
außerhalb des Recyclings.
Außerhalb des Recyclings, genau. Ihr betreibt, glaube ich, noch eine die Bowling Street in Aue, also eine Bowlingbahn.
Ja, Bowlingbahn, Eishaus.
Eishaus, genau. Ihr seid natürlich Sponsor von diversen Sportmannschaften, der EHV, sitzt du auch im Präsidium mit drin. Bei Aue im Präsidium.
Fußball?
Ja,
Aufsichtsrat.
Bei Wismut im Aufsichtsrat. Die SG Nickelhütte Aue bringt sehr gute Skispringer hervor, wo ihr Namenssponsor seid und da sicherlich auch sehr stark im Engagement vertreten. Also ihr lebt die Verantwortung irgendwie auch in die Gesellschaft hinein, ne? Und das ist sicherlich ganz wichtig für so ein großes Unternehmen. Was bringt es euch? Also so diese diversen Engagements. Ihr habt auch einen Schachverein, habe ich gesehen, der spielt in der zweiten Bundesliga.
Ist nicht unser Verein,
ist aber nicht euer Verein,
heißt aber wie
ihr, ja. Genau, der heißt wie ihr. Also genau, ich man vermischt es dann immer ein bisschen.
So, aber das ist ja beim Kino zum Beispiel auch so. Nickelodeon heißt das Kino in Aue.
Ah, okay.
Das Gebäude gehört uns, aber das Kino betreiben wir nicht. Das ist
also das habe ich noch gar nicht. Guck, das habe ich noch gar nicht verstanden.
Noch was Neues gelernt heute.
Siehst du? Also ihr seid in der Gesellschaft drin sozusagen und nicht nur als Arbeitgeber vor Ort.
Ja.
Wieso, um es ganz einfach zu formulieren, also wieso arbeitet man so direkt in der Gesellschaft mit drin?
Es gibt vielfältige Gründe. Drei wollen wir mal festmachen. Grund Nummer eins, oder ohne eine Wertung, der erste, den ich mal nennen möchte, ist, wir sind ein Recyclingunternehmen, das unterliegt der BIMSCH-Verordnung. Das ist Bundesemissionsschutzverordnung. Das heißt, wir gehen mit Dingen um, die man jetzt nicht essen sollte oder trinken, also wo man schon ein bisschen Obacht haben muss. Das gibt verschiedene Pflichten, die man dort hat. Unter anderem, also neben dem Einhalten natürlich aller Gesetzlichkeiten, Einhalten der Grenzwerte für Abgas, Abwasser und. Das ist ja legitim. Aber auch Pflichten, wie man mit seinen Nachbarn umgehen muss. Und da gehört bei uns zu den Pflichten, dass wir unsere unmittelbaren Nachbarn regelmäßig informieren müssen, was passiert, wenn es bei uns zu einem sogenannten Störfall käme. Wie müssen sie sich verhalten, was auch immer. Das müssen wir großflächig in der Zeitung tun. Also für den weiteren Umkreis, und die unmittelbaren Anlieger müssen wir persönlich besuchen.
Okay.
Und das tun wir auch, und da gibt es immer dann auch Flyer, Informationen, man kann also Fragen stellen. Und wir haben bisher eigentlich die Leute immer so gut informiert, dass wir keinerlei weder Diskussionen noch schwerwiegende Fragen hatten. Also es gab immer ein Verständnis dafür, dass was wir machen, dass es gut ist, wie wir es machen und dass wir die Sache im Griff haben. Und das spricht natürlich auch für uns, wenn die Leute uns glauben und trauen, die machen das richtig, weil man kann es ja fachlich nicht wirklich einschätzen. Und das ist gut, dass es so ist, und das soll auch gerne so bleiben. Der nächste Grund ist, dass wir natürlich sagen, wenn wir mal das Thema Arbeitskräfte nehmen, wir brauchen 485 Leute, Mitarbeiter, die bei uns arbeiten. Wir sind im Altersdurchschnitt etwa bei 41 Jahre, das ist nicht so schlecht. Da sind wir recht gut und haben bisher auch eigentlich keine Schwierigkeiten, neue Mitarbeiter zu bekommen. Warum? Weil man uns kennt, weil man uns traut, weil man sagt, die machen was in der Region. Also ein sehr positiver Nebeneffekt. Und der dritte Effekt ist, wenn ich Mitarbeiter haben möchte und auch hier lebe, dann brauche ich auch eine lebenswerte Region. Und eine lebenswerte Region, und das wissen wir alle, die kostet auch Geld. Und da sage ich immer, wenn jeder ein bisschen dazu beitragen würde, natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten, wir können sicherlich vielleicht mehr machen oder ganz sicher mehr machen als ein Handwerksbetrieb oder eine Kfz-Werkstatt, aber wenn jeder ein klein wenig machen würde und das Geld sinnvoll verteilen würde hier in der Region, dann kann die Region lebenswerter sein. Es fängt mit sowas wie Schwimmhalle, Kino an, und endet eben mit Bowling Street und Eishaus am Ende des Tages. Wir wissen alle, die Leute ziehen nicht aufs Land und sagen, okay, ich bin jetzt auf dem Land, aber hier ist weit und breit gar nichts. Das kann nicht funktionieren. Und das ist so ein dritter Aspekt. Und das treibt uns ein bisschen an der Stelle. Und da sage ich, ich glaube, dass wir bisher, was das Engagement betrifft, das alles richtig gemacht haben, weil wir merken die positiven Effekte.
Also Schwimmhalle auch noch, merke ich gerade. Nein. Oder wird die nur mit der Wärme von euch betrieben?
Nein. Die auch gut, das weiß ich nicht. Nein, das machen die Stadtwerke. Okay. Machen die Stadtwerke.
Das wäre es jetzt ja noch gewesen. Aber sehr schön. Also ihr nehmt das auch in gewisser Form als Marketing, kann man schon so sagen.
Ja, absolut. Ja. Ist es auch.
Ist es auch,
okay. Ja. Ich könnte jetzt sagen, 1635 waren wir schon da und die Stadt noch nicht. Aber auch da wissen wir, hat sich im Laufe der Jahrhunderte so ein bisschen die Gesetzlichkeit verändert. Das interessiert heute niemanden, dass wir ein paar hundert Jahre früher da waren. Heute sind wir mitten in der Stadt. Unser Betriebsgelände endet quasi 100 Meter vom Marktplatz. Also das ist
Also es verbindet sich ja auch eine krasse Tradition.
Ja.
Was ein bisschen Marketing ist, ist auch deine Rolle als Botschafter des Erzgebirges. Ich weiß gar nicht, seit wann. Ich glaube, seit 2021, wenn ich es richtig im Kopf
würde auch sagen.
2021. Was verbindest du mit deiner Rolle als Botschafter für das Erzgebirge?
Ja, also man wird ja Botschafter als Person, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen man ist ja nicht Person als Persönlichkeit, sondern man ist ja Person als Geschäftsführer der Nickelhütte Aue.
Ja,
das ist ja eine ganz klare Geschichte. Und da ist es einfach so, dass wir immer und an allen Stellen, wo es geht, versuchen, unsere Region zu vertreten. Wir haben ja auch die Dachmarke. Wir nutzen das auf unseren LKWs und Fahrzeugen. Wir nutzen das auf unseren Webseiten, also an allen möglichen Stellen, weil wir einfach sagen, wir haben eine gute Region, wir haben eine erfolgreiche Region, aber es kommen ein paar Herausforderungen, die können wir nur gemeinsam wuppen. Und wenn wir da nicht alle mitmachen, dann werden wir ein Problem haben und das wird nicht klein sein. Und das ist so ein bisschen das Thema, was uns treibt. Und das sage ich einfach, wenn wir sowieso schon marketingtechnisch, wie du gesagt hast, unterwegs sind, was regional betrifft, was soziales Engagement. Wir haben ja noch gar nicht über historische Vereine und solche Dinge gesprochen. Da gibt es ein ganz, ganz weites Feld. Wenn wir sowieso da schon unterwegs sind, dann können wir das auch ein Stück weitermachen. Wir sind international tätig, weltweit. Also warum sollen wir es nicht nutzen? Und damit das Erzgebirge bekannter machen. Es ist deutlich schwieriger, das Erzgebirge positiv bekannt zu machen als negativ. Das hat so ein bisschen was auch mit der neuen Philosophie in den Medien zu tun, dass sich natürlich schlechte Nachrichten immer viel besser verkaufen. Aber Leute, die die Möglichkeit dazu haben, aufgrund ihrer Stellung und auch ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, also international, die sollten das nutzen. Und wir sehen ja auch die Botschafterernennungen in den vergangenen haben immer dazu beigetragen. Es sind immer Personen, die sich auch in der Region engagieren. Und das ist gut und richtig so. Wir müssen das Positive einfach mehr betonen, damit wir die auftretenden Negativnachrichten, die wir gar nicht verhindern können, muss man fairerweise sagen, das ist gar nicht möglich, einfach überdecken. Das Positive muss überwiegen.
Also kann ich mir eigentlich fast die nächste Frage, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, schon sparen. Also es kommen ja immer mehr Stressoren auf uns zu. Wir stehen kurz vor einer Landtagswahl, die Energiepolitik, die Energiewende, Arbeitskräftemangel. Da kommen viele Stressoren auf einen zu. Wie blickst du da in die Zukunft? Aber ich kann es mir ja fast denken, was du jetzt antworten wirst.
Was antworte ich denn?
Ja, also wenn du es sagst, relativ positiv.
Ja.
Oder eher realistisch?
Realistisch, positiv. Ich glaube nicht, dass sich das ausschließt. Wir sind positiv, aber wir sehen schon, dass es vermehrter Anstrengungen bedarf. Im Moment ist das relativ deutlich. Wir haben in Deutschland, wenn wir mal von der politischen Seite jetzt beginnen, leider im Moment eine Situation, die ein bisschen so führt zu einer gewissen Deindustrialisierung. Wir haben zwei große oder einen großen Marktbereich, vielleicht konzentriere ich mich auf einen, das ist die chemische Industrie. Sowohl auf der Rohstoffseite, ich hatte am Anfang gesagt, dass wir industrielle Reststoffe verarbeiten, die kommen sehr häufig aus der chemischen Industrie, als auch auf der Produktseite. Also viele unserer Chemieprodukte gehen wieder in die chemische Industrie. Wir schließen da, wie man so schön plakativ sagt, den Kreis, ne? Kreislaufwirtschaft heißt das ja auch. Da passt das relativ gut. Und wir merken eben, dass es dort massive Zurückhaltung gibt. Und wenn es natürlich keine Rohstoffe mehr gibt und keine Kunden, die unsere Chemieprodukte kaufen wollen, dann haben wir ein Problem. Das ist etwas, was wir recht schwierig beeinflussen können. Weil wir können nicht die politischen Rahmenbedingungen setzen. Das ist ein bisschen sehr weit her, also bundespolitisch sozusagen schon mal, eigentlich EU-politisch, aber die Bundesregierung bemüht sich ja immer noch einen draufzusetzen. Ob das Not tut, darüber kann man streiten. Aber gut, können wir wenig beeinflussen, müssen wir mit umgehen lernen. Der zweite Punkt ist natürlich, dass Fachkräfte, haben wir vorhin gesagt, bemühen wir uns etwas zu tun, indem wir sagen, okay, wir machen die Region lebenswert und dafür geben wir etwas von unserem Geld, was wir verdienen, und unterstützen Dinge, die dazu beitragen. Ich persönlich, ich sag's mal so brutal, bin der Meinung, alleine kann es das Erzgebirge wahrscheinlich, wird es Schwierigkeiten haben. Wir müssen es gemeinsam mit Chemnitz und Zwickau machen. Weil auch Chemnitz und Zwickau werden es allein nicht einfach haben, weil wir haben ein paar Vorteile, die die nicht haben, und die bringen ein paar Dinge mit, die das Erzgebirge nicht hat. Ich hatte es letztens in der Podiumsdiskussion, ich glaube, war beim Regionalkonvent, glaube ich, von der jetzt Veranstaltung gewesen in Thum letztens. Regionalkonferenz, jetzt habe ich das richtige Wort. Vom Erzgebirgskreis, Wirtschaftsförderung. Ja. Habe ich das schon gesagt? Es gibt eben Leute, die mögen es, wenn früh morgens das Quietschen der Straßenbahn sie weckt. Das wird man im Erzgebirge schwer hinkriegen. Aber es ist ja überhaupt gar kein Problem, wenn der Kollege in Chemnitz in der Straße der Nation wohnt, wo er das kriegt und dann eine halbe Stunde zu uns kommt zum Arbeiten. Ja. Ist ja völlig legitim. Also wir müssen daran arbeiten und auch viele Leute motivieren, so ein paar Rivalitäten, alte Zöpfe. Wir wissen, dass es Dinge gibt, die sind sehr langlebig in den Köpfen, abzuschneiden und zu sagen, wir müssen es gemeinsam wuppen. Weil eine Großstadt hat für viele, auch junge Leute, natürlich ein etwas Positives. Bekommen sie Kinder, sagen sie, oh, vielleicht eine halbe Stunde weg. Aus der Großstadt ist immer noch gut, kann ich ins Theater gehen, aber meine Kinder müssen hier nicht auf dem Schulweg aufpassen, wen sie treffen. Sind Dinge, die man gut kombinieren kann. Und da, glaube ich, müssen wir verstärkt dran arbeiten. Und da gibt es viele Menschen und auch Organisationen, Wirtschaftsförderung möchte ich explizit nennen, die da wirklich sehr positiv dem Ding gegenübertreten und das versuchen zu treiben. Weil alleine wird es echt schwierig werden. Weil nur ländlich ist ein bisschen wenig.
Also ich merke schon, du bist ein Freund von Vernetzen. Also nicht nur, also Chemnitz, Zwickau, Erzgebirge.
Aber ist ja jeder. Wenn wir sehen, jeder hat ein Handy. Hat
aber ab alle da jetzt jeder so ein Fan davon ist.
Geschichten. Das ist, also mehr Netz geht ja nicht.
Das stimmt, aber ob da jetzt jeder so ein Fan davon, also so aktiv, da hat man sich da einfach keine Gedanken drüber gemacht. Aber also ich bin auch immer ein Freund davon, Dinge zu verknüpfen und das Positive, also positive Synergien herauszuziehen. Also denke ich mal, das Gleiche meinst du jetzt mit den Botschaftern, die halt zusammen ein starkes Netzwerk auch bilden.
Ja, absolut.
Und dann eben hier auch die starken Regionen, also Erzgebirge, Chemnitz, Zwickauer Raum zusammenzuführen. Das ist mir jetzt bloß gerade hängen geblieben so. Du hast jetzt schon ein paar schöne Dinge noch gesagt, die Zeit rennt voran. Du hast gerade so gesagt, es sind manche Zöpfe, alte Zöpfe immer noch hier, die man probieren müsste abzuschneiden oder zumindest.
Ja, einfaches Beispiel. Ne? Wenn wir mal das Dreieck, ich bleibe nochmal bei dem Beispiel des Dreieckes Chemnitz, Erzgebirge, Zwickau. Ein schönes industrielles Dreieck. Viele Leute wissen ja gar nicht, dass das Erzgebirge eigentlich ein Industriekreis ist. Ja. Gehört zu den fünf besten Kreisen, was die Arbeitsplätze in der Industrie betrifft. Jeder Dritte arbeitet in der Industrie. Die meisten, ich rede jetzt mal von Leuten, die außerhalb sind, die meisten Leute wissen das gar nicht. Ja. Also das sind Dinge, die da müssen wir zusammenarbeiten. Aber nun fällt es vielleicht einem eingefleischten FC Erzgebirge Aue-Fan durchaus schwer zu sagen, also ich muss mit Zwickau zusammenarbeiten, weil eben es eine Fanrivalität gibt an dieser Stelle. Und das sind so Dinge, die ich meine. Man muss dann einfach auch Dinge trennen und sagen, das ist Sport, das ist ja normales Fan-Freundschaft oder nicht. Aber das andere ist die Region nach vorn bringen. Und das ist eine Geschichte, glaube ich, die will jeder.
Und ist das, und da komme ich jetzt, das war eine sehr gute Überleitung so drauf, wo du dann aus NRW wieder zurückgekommen bist, oder nicht zurückgekommen, aber wo du dann ins Erzgebirge gekommen bist, also hier nach Aue, was dir so aufgefallen ist, also dass es wirklich diese alten Zöpfe, wie du sagst, gibt, dass es so eine Rivalität vielleicht gibt, dass es hier vielleicht auch, Stichwort zänkisches Bergvolk, einfach so, also was ist dir da so aufgefallen, wo du damals zurückgekommen bist? Gibt es sowas, was dir immer noch so bewusst wird, dass das irgendwie ein Erzgebirger hat? Vielleicht auch positiv wie negativ?
Positiv auf jeden Fall ist natürlich ein ganz großes Plus ist die Verbundenheit mit der Region. Also die Menschen, die hier leben, die leben gern hier, die wollen eigentlich nicht weg. Das muss passen. Ja, also das ist wirklich ein sehr, sehr großes Plus. Auch natürlich als Arbeitgeber. Man weiß, wenn die Leute hier eine vernünftige Arbeit haben, ein vernünftiges Entgelt haben, das Umfeld stimmt, dann werden die nicht einfach so weggehen, auch nicht wegen 5,80 Euro mehr. Sondern dann sagen die, nein, das ist meine Heimat, hier bleibe ich. Das ist ein Plus, ein ganz großes Plus. Aber es gibt vielleicht auch etwas, was vielleicht ein klein wenig nachteilig ist. Der Erzgebirger ist jetzt kein Freund der Veränderung. Das ist so ein bisschen ein Thema, wo ja, mehrere Leute eher ein Thema mit haben, Schwierigkeiten mit haben. Und das ist etwas, da müssen wir dran arbeiten. Und das können wir. Und es muss nicht alles mit einmal gehen, aber man muss so ein bisschen Step by Step dranbleiben. Das ist genau wie möglicherweise Ängste, die begründeter oder unbegründeter sind, was Zuwanderung betrifft. Das ist das gleiche Thema. Das ist eher eine Schwierigkeit. Aber man muss das wissen, gerade als Politiker, man muss damit vernünftig umgehen. Und man kann nicht sagen, das ist prinzipiell schlecht und das muss prinzipiell anders sein, ne? Weil das ist ein emotionales Gefühl. Und jeder, der sich ein bisschen damit auskennt und mal gelegentlich drüber nachdenkt, weiß, ein emotionales Gefühl mit einem sachlichen Argument sozusagen zu entkräften, ist eine sehr schwierige Geschichte. Also das ist nicht ohne. Meistens nicht möglich.
Sicherlich auch da der Aspekt Zeiten ganz wichtiger, wie auch jetzt bei der
Richtig.
Energiewende. Also es braucht halt einfach, es geht nicht immer Schlag auf Schlag, ja. Sondern es braucht halt einfach ein bisschen, ehe so eine Veränderung auch im Kopf ankommt.
Aber wir müssen trotzdem versuchen, Dinge auch sachlich zu starten. Wenn man mal das Thema Zuwanderung nimmt. Die Fakten sagen, wir verlieren jedes Jahr 50 gehen doppelt so viele Leute in Rente, wie in den Arbeitsprozess eintreten. Das heißt, wenn man jetzt mal eine Kurve malt, da weiß man, irgendwann ist Schluss. Ja. Und da weiß jeder, das kann nicht gehen. So, jetzt können wir natürlich sagen, wir machen alle 10 Kinder. Alle Familien, passiert auch nicht, wissen wir auch. Also wo sollen die Leute herkommen? Das müssen also Leute ins Erzgebirge kommen. Heißt, man muss von der Logik her sich sagen, ich muss ein klein wenig offen sein dafür, wenn Leute kommen. Jetzt kann man darüber streiten, sollen vorzugsweise Leute aus Chemnitz, Leipzig, Erfurt, Zwickau, wo auch immer kommen.
Die ja aber das ähnliche Problem haben.
Aber wir haben ja den Konflikt Stadt-Land jetzt schon,
ja.
Dass viele eher gern in Städte, dass wir eine Abwanderung in Städte sehen und keine Abwanderung in den ländlichen Raum. Da war ja Corona so ein bisschen eine Ausnahme, wo man gesagt hat, okay, da haben der eine oder andere darüber nachgedacht, ja, auf dem Land leben ist vielleicht doch nicht so schlecht, muss ja nicht so weit weg sein von der Großstadt. Aber deswegen sage ich, wir müssen das zusammen machen, weil sonst spielen wir uns gegeneinander aus. Wir brauchen aber Leute von weiter weg.
Ja.
Wie weit, darüber kann man jetzt streiten. Fakt ist eins, sie müssen auch was können. Ne? Also sie müssen nicht nur herkommen und Bürgergeld kriegen.
Du bist viel im Ausland unterwegs. Du hast ja gerade, oder ich gehe mal davon aus, weil du sagst, ihr habt internationale Kunden, da wirst du auch sicherlich immer mal irgendwo unterwegs sein. Demzufolge gibt es da sicherlich auch die Frage, wo ist ein Aue? Oder wie erklärst du jemand, der nicht unbedingt jetzt eine Deutschlandkarte oder der vielleicht so im Gedächtnis so eine schematische Deutschlandkarte hat, wie erklärst du, wo ist Aue, wo ist die Nickelhütte Aue und vielleicht sogar, was ist das Erzgebirge? Wie beschreibst du das? Gibt es da so dein Königsweg?
Na, den Königsweg gibt es wahrscheinlich nicht, weil ja auch natürlich die Voraussetzungen des Wissens unterschiedlicher Natur sind. Also man kommt ja in Länder, da kennen die Leute außer Schloss Schwanstein nicht wirklich was in Deutschland ist. Vielleicht noch Berlin und dann ist schon Schluss.
Genau,
München meistens noch. Ne?
Berlin, München, Nürnberg. Bei Dresden hört es dann meistens schon auf, wenn man
genau, sagen könnte. Genau, und Dresden ist meistens mein Ansatzpunkt.
Okay.
Weil Dresden ist ja nicht so weit weg und ist die Landeshauptstadt von Sachsen und da bietet sich das an und meistens ist so der Ansatz Dresden, tschechische Grenze, dass man so weiß, wo man ist. Erstaunlicherweise muss man sagen, das Erzgebirge kennen dann schon wieder ein paar Leute, auch wenn man dann so über Dinge spricht, die so dieses Erzgebirge bekannt gemacht haben, ne? Autoentwicklung, ne? Darf man nicht vergessen, Schuhbau hatten wir das Thema jetzt erst wieder, da ist sehr viel passiert oder auch Nachhaltigkeit, das ist jetzt so auch so ein Begriff, mit dem sich viele auseinandersetzen. Karlowitz war im Erzgebirge im 18. Jahrhundert, glaube ich, war es, 1700 irgendwas. Also das sind schon Dinge, wo der ein oder andere, der sich in dieser Branche bewegt, schon etwas davon gehört hat. Also es ist nicht zu schwierig, aber es hängt schon davon ab, natürlich, wie die Leute überhaupt mit Deutschland bisher in Kontakt gekommen sind.
Und wenn dann mal jemand hier ist, also denke ich mal, passiert auch immer mal, dass du vielleicht Gäste aus dem Ausland hier hast. Wie nehmen die dann so das Erzgebirge wahr? Macht ihr da was? Ich war mal bei einem Geschäftsführer, die haben dann, ich glaube mit Japanern, eine Schlittenfahrt gemacht im Winter in Eibenstock und waren mit denen dann rodeln und das hat die völlig fasziniert, dann waren die noch Schnitzel essen. Also das hat die völlig fasziniert. Macht ihr auch solche ähnlichen Dinge?
Ja, man muss ganz klar sagen, eine Aufgabe muss es sein, all die Kritiker, die es vielleicht gibt oder die noch nicht verstanden haben, wie schön und wie gut es im Erzgebirge ist, muss man einmal hierher locken. Weil dann kann man nämlich viele Dinge wirklich klarstellen. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir in der Vergangenheit erlebt haben, wo Leute mit einem ganz anderen Bild wieder gegangen oder weggefahren oder weggeflogen sind, als sie hergekommen sind. Weil es stellt sich dann hier vor Ort nämlich vieles doch viel richtiger, positiver dar, als es manchmal dargestellt wird. Medial, haben wir vorhin schon gesagt, gibt es manchmal ein paar Punkte, die nicht ganz einfach sind.
Wir sind jetzt schon sehr weit. Warst du fertig? Ich habe dir jetzt gar nicht angeguckt. Ich habe nämlich gerade auf meinen Zettel geguckt, Verzeihung.
Das ist mein elektronischer Zettel.
Genau, mein elektronischen Zettel hier. Wir sind nämlich schon stark vorangeschritten. Ich will es auch gar nicht so viel weit in die Länge ziehen. Ich habe noch immer drei Fragen, die ich am Ende stelle des Podcasts und hoffe, du kannst sie beantworten. Und zwar, was ist dein Lieblingsplatz im Erzgebirge?
Mein Lieblingsplatz im Erzgebirge.
Dein Lieblingsplatz im Erzgebirge. Wohnst du in Aue?
Ich wohne in Aue.
In Aue, okay.
Also landschaftlich gesehen ist mein Lieblingsplatz, wenn ich Bernsbach ganz oben auf der Kuppe stehe und sozusagen nach Schwarzenberg reinschaue, Balkon des Erzgebirges.
Richtig,
Balkon. Also mehr kann man nicht zeigen, finde ich.
Und da geht es auch mal mit den Geschäftspartnern hin, oder?
Ja.
Ja. Und so allgemein der Lieblingsplatz? Ist das so der allgemeine Lieblingsplatz oder gibt es noch, ich hatte mal jemanden, der hat gesagt, die Couch.
Ja, Couch nein. Würde ich sagen, eher meine Terrasse, wenn ich jetzt zu Hause bin. Meine Terrasse, weil da ist auch Natur drumherum. Das ist schön. Ich mag Natur. Das ist ein guter Ausgleich auch für mich, sage ich mal, zu den geschäftlichen Themen. Wo ich gern bin, ist im Fußballstadion, bestenfalls, wenn Aue gewinnt. Oder auch beim Handball vom EHV, Derby, zweite Liga Dresden. Im Moment sind wir der dritten, aber wir schaffen das schon. Aber auch beim Eishockey im Schönheide. Also Sportveranstaltungen besuche ich sehr gern.
Okay, also das auch die Lieblingsplätze, am besten in der Arena oder in einem Stadion.
Ja, auf jeden Fall.
Was ist denn so nach 60 Jahren jetzt, ich will da gar nicht so auf dieser Zahl drauf rumreiten, übrigens Jens Eisflug auch erst 60 geworden, also ihr reiht euch ein in große
Namen. Babyboomer, guter Jahrgang,
genau.
Ich sage immer, mehr geht nicht.
Richtig, also ich will gar nicht so auf der Zahl rumreiten, aber was ist denn so nach 60 Jahren der perfekteste Moment im Leben gewesen von dir? Gibt es den überhaupt?
Der perfekteste Moment... meine zweite Eheschließung.
Sehr schön. Lass ich auf jeden Fall gelten als Antwort. Also hier gilt alles natürlich. Und du packst deine Tasche auf eine einsame Insel oder vielleicht auch zu einem Geschäftstermin. An was darf es denn auf jeden Fall nicht fehlen? Drei Dinge darfst du mitnehmen. Drei Dinge.
Nur drei Dinge oder drei Dinge, die unbedingt dabei sein müssen?
Nur drei Dinge, sagen wir mal so. Das Beispiel einsame Insel ist da besser.
Einsame Insel. Also wenn es dort ein Netz gibt, würde ich auf jeden Fall ein Computer oder Handy mitnehmen. Also ganz ohne digitale Medien wäre, glaube ich, schwierig für mich. Schokolade wäre gut.
Okay.
Ich mag Schokolade. Das dritte fällt mir schwer. Was sollte nicht fehlen? Etwas für sportliche Aktivität.
Okay. Das wäre zum Beispiel?
Zum Beispiel gehe ich mit meiner Frau sehr gern wandern. Ich schwimme im Winter Halbjahr in der Schwimmhalle. Also was auch immer da.
Sagen wir mal die Wanderschuhe.
Wanderschuhe
zum Beispiel. Sehr gut. Also haben wir ein Handy oder Laptop? Eins von beiden. Dann die Tafel Schokolade. Und ein paar Wanderschuhe.
Ja, du siehst ja hier, ne, der Osterhase, stimmt, und der Weihnachtsmann, stimmt, die begleiten mich das ganze Jahr über, bis der nächste Weihnachtsmann und der nächste Osterhase kommt. Und dann hoffe ich immer, dass ich dann den richtigen esse. und den Jüngeren stehen lasse.
Und es nicht drunter weiß ist, die Schokolade.
Sie ist weiß,
aber das stört dich nicht.
Nein, kein
das
Problem.
Das ist bloß das Fett, was ein bisschen angetrocknet ist.
Genau.
Sehr schön. Ja, also vielen Dank für das nette Gespräch. Ich hätte noch so viele Themen, ich habe ja auch noch sehr viel stehen, aber wir wollen es gar nicht so in die Länge ziehen. Vielleicht passt es nochmal auf ein zweites Treffen, irgendwann mal. Vielleicht klappt es. Ich hätte noch viel zu fragen, oder wir sehen uns dann in ungefähr 16 Jahren, wenn dann hier vielleicht alles mit Wasserstoff oder Biodiesel läuft. Mal gucken.
Dann eins von beiden.
Vielleicht bist du dann ja immer noch hier als Geschäftsführer tätig.
Eher unwahrscheinlich.
Eher unwahrscheinlich. Okay, in diesem Sinne vielen Dank nochmal.
Ja, danke auch.
Henry Sobira, und bis bald.
Bis bald. Glück auf.
Glück auf.
So, da bin ich wieder. Kurzweiliges Gespräch war das mit Henry, oder? Was denkt ihr? Wir haben von euch nämlich auch Feedback bekommen und gemerkt, dass euch die kürzeren Folgen so 45 Minuten bis eine Stunde am besten gefallen. Lässt sich dann auch einfach gut weghören. Und deswegen war diese Folge hier mal wieder etwas knackiger. Dennoch hoffe ich, war alles Interessante an Inhalt dabei. Ich hätte ruhig noch etwas länger mit ihm quatschen können, denn Henry ist ein toller Gesprächspartner. Er ist super charismatisch und drückt sich besonnen und manchmal fast diplomatisch aus. Eine Sache, die ich bei vielen Geschäftsleuten kennengelernt habe. Bereits im Vorfeld der Folge war mir schon aufgefallen, wie oft die Nickelhütte Aue in Sport, Gesellschaft oder Sponsoring auftaucht. Deshalb aufschlussreich zu hören, wieso man sich so vielfältig engagiert. Ich habe auch im Gespräch gemerkt, dass Henry zwar mit Plan und Idee in die Zukunft geht, jedoch auch ein wenig Respekt vor den aktuellen Herausforderungen hat, die auf ihn zukommen. Stichwort Klimawandel und Energiewende, Fachkräftemangel und allgemeine politische Unsicherheiten. Und ein großes Thema, was er angesprochen hat, die Außenwahrnehmung unseres Erzgebirges. Schwierig, es positiver bekannt zu machen als negativ, sagt er selbst. Und hat dabei irgendwie ein bisschen recht. Wir sollten also alle daran arbeiten, das Beste unseres Erzgebirges nach außen zu präsentieren. Oder was meint ihr? Als positiv habt ihr hoffentlich diese Podcast-Folge wahrgenommen. Wenn ihr dazu Input oder Feedback habt, schreibt uns oder mir doch gern bei Instagram, Facebook oder Spotify und teilt uns eure Meinung mit. So können wir unseren Content noch besser machen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne mal schreiben, wen ihr unbedingt mal im Podcast hören wollt und wen ihr spannend findet. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne auf Social Media. Schaut auch mal bei den Kanälen von Erzgebirge Gedacht gemacht auf Facebook und Instagram vorbei. Damit ihr keine neuen Folgen des Herzschlag-Podcasts verpasst, stellt am besten eine Benachrichtigung bei eurem Podcast-Player ein und folgt dem Kanal gern überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Google, Apple und Co. Ach ja, halt, stopp. Ich muss dann nochmal auf die 110 Gigawattstunden Energieverbrauch eingehen, die Henry genannt hat. Das sind auf Kilowattstunden, also unsere gängige Messeinheit bei Wohnhäusern runtergerechnet, 110 Millionen Kilowattstunden. Im Vergleich, bei uns kam vor ein paar Tagen unsere Nebenkostenabrechnung und wir brauchen im Zwei-Personen-Haushalt ca. 8000 Kilowattstunden im Jahr Heiz- und Warmwasserleistung und noch einmal ca. 1800 Kilowatt Strom. Das sind zusammen also nicht einmal 10.000 Kilowatt, also 0,01 Gigawatt. Und um es noch anschaulicher zu machen, eine Kleinstadt mit 4.000 Haushalten, das entspricht ungefähr Zschopau, Olbernhau oder Zwönitz, hat einen Energiebedarf von 12 Gigawattstunden. Kurz gesagt, die 110 Gigawattstunden der Nickelhütte Aue sind einfach unvorstellbar viel Energie. Zum Schluss sage ich noch einmal Danke an Henry Subira für seine Zeit und danke auch an euch, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Ich sag nun Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Christopher.
Das war Herzschlag. Der Podcast aus dem Erzgebirge. Alle Infos zum Kanal findest du in der aktuellen Episodenbeschreibung. Herzschlag ist eine Produktion von Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Freistaates Sachsen.